Das ist so das bekannte Osterbild, das man so in der Literatur findet. Das Bild vom leeren Grab. Und es gibt viele Bilder in der Art. Und was ich ganz besonders toll finde, ist dieses das Licht, das Osterlicht, das da so in das Grab hineinscheint. Und ihr kennt ja all diese Geschichte, dass die Jünger Jesu den Leichnam gestohlen haben sollen, den die Pharisäer verbreitet haben. Und wenn ich mal so kriminalistisch denke, wenn jemand einen Leichnam aus einem Grab stiehlt, wird er den vorher aus den Leintüchern auspacken oder wird er froh sein, dass er Leintücher hat, dass er den Leichnam da raustragen kann? Also allein, dass die Leintücher im Grab drin liegen, zeigt mir schon, der Leichnam ist nicht gestohlen worden. So, das nur nebenbei. Also es sind wunderschöne Bilder, aber es gibt ein Bild, ein Osterbild, ein Auferstehungsbild, über das ich heute reden möchte, nämlich vom Isenheimer Altar. Das ist jetzt Bild 1, ne? Achim, das da. Leider sehr unscharf hier. Gemalt hat es der Meister Matthias Grünewald und das steht jetzt in einem Museum in Frankreich. Es stand vorher in Isenheim in einer Kirche, der Altar, dieses ganze Altarbild, aber das ist ja nur ein Teil aus dem Altarbild. Wenn ihr im Internet mal Isenheim Altar angibt, der besteht aus vielen Bildern. Dieses ist ganz rechts außen das Auferstehungsbild und es ist ein sehr eindringliches Bild. Beherrscht wird das Bild von Jesus selber, von dem Leib des Jesus, der da so aus dem Grab heraus nach oben regelrecht entschwebt und majestätisch schwebt er über dem Grab und wie ihr seht, sein Leintuch, das reißt er regelrecht mit sich mit, das Ende hängt noch im Grab drin und an seinem Körper aber schon zeigt sich dieses Rot des Mantels eines Königs. Also hier will Matthias Grünewald wohl zeigen, hier dieser Mensch, der da aus dem Grab herausschwebt, der ist ein König. Und er reißt es mit nach oben, das Leintuch. Man könnte meinen, dass es auch schon ein Himmelfahrtsbild ist, weil er praktisch in den Himmel hinweg zu schweben scheint. Und die Erde ist im Dunkeln, aber von Jesu Kopf aus geht ein Lichtkreis nach außen weg und dieses Licht erleuchtet die Erde. Und mich hat das an die Offenbarung Jesu. Jesus auf dem Berg, er wird verherrlicht von seinem Vater und wird auf dem Berg verklärt. Das steht bei Matthäus im 17. Kapitel, gleich im ersten Vers. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und hier Grünewald hat also diese Verklärung mit in dieses Bild aufgenommen. Jesu Kopf ist kaum noch zu erkennen in diesem grellen Licht. Und er ist also, es ist mit ein Bild für der Verklärung Jesu, Matthias Grünewald hat einiges in diesem Bild verarbeitet. Ich habe oftmals, wenn ich Bilder von irgendwelchen biblischen Szenen gesehen habe, immer gedacht, die Künstler, die diese Bilder gemalt haben, die kennen sich in der Bibel sehr, sehr gut aus. Es werden viele biblische Themen in Bildern verarbeitet und wenn man dann die Bilder anschaut, kann man vieles wiederfinden, was man in der Bibel lesen kann. Hier also oben ein Bild der Verklärung Jesu, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne und er hebt seine Arme segnend hoch. Man sieht ganz deutlich die Wundmale an den Händen, an den Füßen und auch das Wundmal an der Brust, wo der Soldat hineingestochen hat. Und man sieht also, es ist tatsächlich Jesus, der Gekreuzigte und der jetzt aufersteht. Und wenn man dann dieses Licht sieht und wie das unten die Soldaten und das Grab erleuchtet, dann denkt man auch an die Aussage von Jesus, die bei Johannes im Johannesevangelium steht. Ich, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Natürlich meint Jesus ein geistliches Licht, die geistliche Erleuchtung. Aber man kann das natürlich geistliches Licht nicht darstellen. Deshalb wird es eben durch weltliches Licht dargestellt, das eben die Welt erhält. Was auffällt ist, dass Jesus ja nicht aus einem Felsengrab, wie wir es eben im ersten Bild gesehen haben, aufersteht, sondern Matthias Grünewald hat einen Sarkophag, einen steinernen Sarkophag gezeichnet und die Deckplatte ist abgerutscht und liegt also jetzt so an den Sarkophag angelehnt. Weiterhin sieht man vier Soldaten, 1, 2, 3, 4 da oben, vor dem Stein noch einer, 4 Soldaten. Und merkwürdigerweise hat keiner der Soldaten eine römische Rüstung an. Und es fällt auch auf, dass alle Rüstungen verschieden sind, der Soldaten. 4 Soldaten, 4 verschiedene Rüstungen. Was will Matthias Grünewald damit sagen? Ich denke, er meint 4 Himmelsrichtungen der Erde. Irdische Soldaten, 4 Himmelsrichtungen, eine aus dem Norden, eine aus dem Westen, eine aus dem Süden, eine aus dem Osten. Und sie stehen wohl stellvertretend für alle Soldaten der Welt, für alle Heere der Welt. Und wenn Gott in seiner Macht wirkt, dann werden alle Heere der Welt praktisch besiegt sein, werden umfallen. Die Soldaten, die fallen um, wie ihr seht, und sind völlig machtlos geworden. Obwohl Jesus, er hat keine Waffen, er hat nichts, er bedroht sie nicht, gar nichts. Allein, dass er jetzt aus dem Grab aufersteht, ist so überwältigend für sie, dass sie umfallen und wie in der Bibel steht, ohnmächtig werden. Dieser Sarkophag passt, glaube ich, dazu. Der Sarkophag ist ja ein viereckiges Gebilde und die vier Ecken stehen vermutlich auch für das Irdische, für die 4 Himmelsrichtungen der Erde. Und es zeigt also, alles Irdische wird vergehen, die Heere werden vergehen, die Heere der Erde werden irgendwann nicht mehr ihre Macht, werden ihre Macht verlieren, werden vor Gottes Macht und Gewalt kapitulieren müssen und das Irdische wird irgendwann vergehen und dann wird Gott sein Reich aufbauen. Was auch auffällt, ist dieser Riesenfelsbrocken, der da im Hintergrund steht, da oben, dieser Riesenfelsbrocken. Und wie man sehr schnell sehen kann, das kann nicht dieser Felsen sein, der da vor das Grab geschoben worden ist. Dann wäre er rund. Was hat es mit diesem Felsbrocken auf sich? Und die Lösung finden wir im Buch Daniel. Daniel Kapitel 2, ab Vers 31. Nebukadnezar hatte einen Traum von einer Figur, die da beschrieben wird, der Kopf ist aus Gold und die Brust aus Silber und so weiter. Und dann kommt ein großer Stein von oben runter, ohne dass Menschen ihn irgendwie berührt haben, und zerschlägt dieses Standbild. Und dann jetzt kommt von Daniel die Erklärung dazu. Daniel 2, ab Vers 31. Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. So, und jetzt mache ich einen Sprung zu Vers 4 und... Nee, gar nicht wahr. Geht einfach so weiter. Entschuldigung. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Und dann die Erklärung. Das Haupt stellt Nebukadnezar dar. Brust, Bauch und Beine stellen drei Reiche dar, die nach Nebukadnezar folgen. Wobei das letzte Reich ein zerteiltes Reich ist, mit einem sehr starken und einem schwachen Teil. Wir wissen, dass das Römische Reich in zwei Teile aufgeteilt wurde und einer war wirklich stark und der andere war schwach. Den Stein, der das Standbild zermalmte, hat Matthias Grünewald in das Bild aufgenommen. Man kann erkennen, wie der Stein in die Erde gerammt ist. Das sieht man da unten drunter, hier, wie der so richtig spitz zugeht und in der Erde steckt. Links unter dem Stein, da unten, da hinten, ist das zermalmte Standbild angedeutet. Da habe ich nochmal ein extra Bild, über Bild 2 bitte. Ui, das ist aber sehr, ja, man sieht es hier so angedeutet, das ist sehr unscharf, das Bild. Und dieses ganze Geschehen mit dem Stein, der da das Bild zermalmt, das wird dann gedeutet, Daniel 2, Kapitel 44. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Dieses Bild der Auferstehung Jesu zeigt also auch, dass Gott Macht über alle Königreiche der Welt hat. Und alle Königreiche werden vergehen. Insofern ist dieses Bild auch ein Endzeitbild. Und jetzt das dritte Bild, bitte. Rechts unten in dem Bild sieht man einen Baumstumpf. Humorvoll lässt Grünewald die Spitze des Schuhs des vorne liegenden Soldaten auf diesen Baumstumpf zeigen. Der Baumstumpf ist auch ein Teil des zweiten Traums von Nebukadnezar, wo Nebukadnezars Macht mit einem Baum verglichen wird, der bis zum Himmel reicht. Ein himmlischer Wächter befiehlt, den Baum zu fällen, aber den Baumstumpf stehen zu lassen. Die Deutung dieses Bildes vom Baumstumpf ist, dass Nebukadnezars Macht durch den Baum dargestellt wird. Aber ich lese mal vor aus Daniel 4, ab Vers 20. Dass aber der König den heiligen Wächter gesehen hat, der vom Himmel herabfahren, der sagte, haut den Baum um und zerstört ihn. Doch ein Stück von seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben, den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde, im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und mit den Tieren des Feldes zusammenleben, bis über ihn 7 Zeiten hinweggegangen sind. Das König bedeutet, und zwar ergeht es als Ratschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lange wohl ergehen. Nebukadnezar hat 7 Zeiten lang wie ein Tier gelebt. Als sein Verstand zurückgekehrt ist, hat er Gott gelobt. Daniel 4, Vers 33. Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine Herrlichkeit und mein Glanz kam wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den Gott des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Also auch der Baumstumpf ist ein Zeichen für Gottes Macht über alle Reiche der Erde. Gott kann Könige, Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab nach seinem Willen. Zusammenfassend kann man sagen, dieses Bild der Auferstehung Jesu von Matthias Grünewald ist auch ein Bild für die Endzeit, ein Bild für die Macht Gottes, ein Bild dafür, dass Gott Könige absetzt und einsetzt, wie er will, und dass Gott irgendwann alles Irdische beendet und dann sein Reich aufbaut. Das zu diesem Bild. Und jetzt komme ich noch mal zu der Auferstehung selber, zu Ostern. Die Auferstehung Jesu ist ein so rätselhaftes Ereignis, dass es außer Matthäus kein Evangelist schreibt, was da wirklich geschehen ist. Ich lese mal vor aus dem Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 23, Vers 55. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm, also mit Jesus, gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat überruhten sie nach dem Gesetz. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Also bei allen Evangelien, außer bei Matthäus, Kreuzigung, Beerdigung, hineinlegen ins Grab, dann wird nichts gesagt und dann am Ostermorgen die Frauen gehen zum Grab und finden es leer. Ganz anders. Und Matthäus bricht da heraus und das wird jetzt nochmal projiziert. Matthäus Kapitel 28 ab Vers 1. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wächter aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Alle Evangelisten berichten von den Frauen, die am ersten Tag der Woche früh morgens zum Grab Jesu gingen, um den Leichnam zu salben. Sie finden das Grab aber leer. Dass Jesus auferstanden ist und lebt, glaubt keiner der Jünger, obwohl Jesus es dreimal vorausgesagt hat. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 16, Vers 21 sagt er es zum ersten Mal voraus. Im Kapitel 17, Vers 22 sagt er es zum zweiten Mal voraus. Und jetzt lese ich aus dem 20. Kapitel, Vers 17. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger haben es nicht verstanden. Die haben es nicht geglaubt. Ich vermute mal stark, die Jünger hatten eine ganz klare Vorstellung, dass Jesus mit ihnen zusammen ein irdisches Reich aufbaut. Das war so in ihren Köpfen drin. Das Sterben Jesu, Hinrichten, dass er gekreuzigt wird und so weiter, das war für sie unvorstellbar. Und sie haben sicherlich geglaubt, was redet der da? Das ist doch alles dummes Zeug, was der sagt. Sie haben es nicht verstanden. Markus 16, Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Diese Auferstehung Jesu ist so ein überirdisches Ereignis, dass es für Menschen schwer zu verstehen ist, schwer zu glauben ist. Und die Jünger mussten Jesus erst persönlich begegnen, um das zu realisieren, dass er wirklich lebt. Selbst die Frauen am Grabe, die glaubten es ja auch nicht. Maria Magdalena steht vor dem leeren Grab. Der Engel sagt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Sie dreht sich um, Jesus steht vor ihr. Sie erkennt ihn nicht, sie hält ihn für den Gärtner. Herr, hast du ihn weggenommen? Wo hast du den Leichnam hingelegt? Und erst als Jesus sagt, Maria, bums, da ist der Schleier weg vor den Augen und sie erkennt ihn. Es ist für uns heute vielleicht komisch, irgendwie unverständlich, dass sie das alles nicht geglaubt haben. Aber es ist halt ein Ereignis, das von Menschen nicht erfasst werden kann. Am Samstag kam eine Frau zum Stand und ich kam mit ihr ins Gespräch. Glauben Sie denn das, dass Jesus auferstanden ist? Ich glaube das schon, dass Jesus auferstanden ist. Aber irgendwie interessiert mich das wenig. Davon habe ich nichts, so ungefähr. Im Römerbrief, Vers 10 steht, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das Wort Glauben hat in unserer Sprache so einen merkwürdigen Klang. Das Glauben in unserer Sprache und das Glauben in der Bibel, da bin ich fest überzeugt, sind zwei völlig verschiedene Begriffe. Wir glauben vieles. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Aber es hat keine Wirkung auf sie. Es verändert in ihnen nichts. Das geht an ihnen vorbei, wie, ja, ich glaube, dass morgen die Sonne scheint oder was auch immer. Dieses Wort Glauben ist in unserer Sprache so dermaßen schwach, dass es nicht verstanden wird, wie das in der Bibel gemeint ist. Glauben, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet doch auch aus biblischem Sinne, dass das auf einen wirkt, dass man weiß, wer dieser Jesus ist, dass man weiß, wer man selber ist, dass man einfach, dass es ins Herz dringt, dass man weiß, welchen Sinn das Ganze hatte, dass ich ein Sünder bin und dass ich die Erlösung brauche durch Jesus Christus und dass man dann auch wirklich das für sich annimmt und dann auch entsprechend Jesus sein Leben gibt, dass man ihn bittet zu kommen, dass man ihn bittet ins Herz reinzukommen. Das ist dieses Glauben aus der Bibel und dann ist man auch gerettet. Aber so, ja, ich glaube das wohl, aber das sagt mir nichts. Das ist so dieses Glauben aus unserer Sprache. Die Auferstehung Jesu ist also etwas, was man wirklich erst einmal erfassen muss in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Reichweite. Im 1. Korinther Kapitel, Entschuldigung, ach so, du hast es, ich habe vergessen zu sagen, du sollst das projizieren. Alles gut. 1. Korinther Kapitel 15, ab Vers 12. Paulus schreibt an die Korinther: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hat, hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Er zeigt den Korinthern also klar auf, was für ein Stützpfeiler unseres Glaubens die Auferstehung Jesu ist. Wir glauben, dass wir, sollte Jesus nicht zu unseren Lebzeiten schon gekommen sein, dass wir auferstehen werden und dann Jesus uns mit in sein Reich nimmt. Auferstehung ist also ein ganz entscheidendes Teil unseres Glaubens. Und der Glaube an die Auferstehung, der basiert auch auf der Auferstehung Jesu Christi. Jesus ist der Erste, der vom Tode auferstanden ist, und wir dürfen fest davon überzeugt sein, dass auch wir auferstehen werden, weil Gott es uns in seinem Wort sagt. Zeugen für die Auferstehung gibt es genug. Wenn jemand sie leugnen will, dann es gibt genug Zeugen. Und es ist ja auch so, dass gerade Historiker auf Zeugen angewiesen sind, auf Menschen angewiesen sind, die bezeugt haben, ja, es ist wirklich passiert. Auch im 1. Korinther Kapitel 15, ab Vers 3, schreibt Paulus: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einziger unzeitigen Geburt gesehen worden. Also, die Auferstehung, wer die leugnet, der ignoriert, dass es viele, viele Zeugen gibt für die Auferstehung. Ich komme zum Schluss. Alle Zeugen für die Auferstehung sind ja Juden und sind Menschen, die Jesus ja selber gesehen haben. Warum gibt es unter Nichtjuden und damals vor allen Dingen unter den Römern niemanden, der über die Geschichte Jesu berichtet, der irgendwas über Jesu Wirken in Israel geschrieben hat. Warum nicht? Ich habe da einige Blätter hier kopiert, irgendwann mal vor Jahren, wo dann auch drin steht hier, außerbiblische Quellen zu Jesus Christus. Und da steht unter anderem, für die Römer spielte das Leben Jesu in einem entlegenen Winkel des Römischen Reiches überhaupt keine Rolle. Israel lag völlig außerhalb des Gesichtskreises der römischen Geschichtsschreiber. Was innerhalb des jüdischen Volkes geschah, war für die Römer uninteressant. Erst als die Christen in Rom zum Problem wurden, wurde über sie geschrieben. Ich lese da mal ein paar Sachen vor. Publius Cornelius Tacitus. Er lebte im Jahre von 55 bis ca. 117 nach Christus. Einer der bedeutendste Historiker des römischen Kaiserreiches. Er war Senator, Prokonsul und Statthalter über Kleinasien. Und er schreibt über die Christen. Dieser Name Christen stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Aberglaube war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der Welt zusammenströmen und geübt werden. Also erst als die Christen in Rom bekannt wurden und auch für die Römer zum Problem würden, weil sie ihren Glauben als verderblichen Aberglauben ansahen, die hatten ja ihre Götter, erst dann wurde über die Christen geschrieben. Und noch eins, Gallus Tranquillus Sueton, der lebte von 69 bis ca. 122 nach Christus. Er war Kanzleichef Chef Hadrians und Verfasser von Kaiserbiografien. Und er schreibt, da die Juden unter ihrem Anführer Krestos beständig Unruhe stifteten, vertrieb er, Claudius, sie aus Rom. Also, erst als sie in Rom bekannt wurden, als in Rom die Christen zum Problem wurden. Erst da wurde über sie geschrieben, über die Christen. Wir sind Christen. Wir leben in einem Land, in dem Christen frei ihren Glauben leben können und sind froh darum. In anderen Ländern werden sie verfolgt, wie sie auch damals in Rom nachher verfolgt wurden. Und wir können aus tiefstem Herzen sagen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir werden ihn sehen, wenn er wiederkommt, in seiner ganzen Herrlichkeit. Amen.